Und ich nehme hier auf und wir starten los.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute meine allseits geschätzte Kollegin Alexandra Mahl. Alex, servus.
Servus.
So, und wir machen heute keine lange Rede. Es geht sofort in medias res, weil wir haben viel zu besprechen und da ist unser Gast wie immer prädestiniert dafür, wie in jedem Sommer kurz vorm Saisonstart sitzt er hier. Es ist, glaube ich, sein 7. oder 8. Besuch jetzt hier. Natürlich, er baut seine Führung in dieser Statistik aus. Herzlich willkommen, sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden, Jürgen Grumrich. Jürgen, servus.
Servus und vielen Dank wieder für die Einladung.
Genau, also es ist inzwischen so, ich muss den Jürgen auch nicht mehr abholen. Er kennt den Weg hier nach oben ganz allein in unser Podcast-Studio. Da ist jemand hier schon heimisch geworden. Jürgen, hinter dir, würde ich jetzt fast sagen, liegt die stressige Phase eigentlich schon. Der Kader schaut gut aus, schaut voll aus. Ob er fertig ist, werden wir drüber reden jetzt gleich. Wie war der Sommer für dich bisher? Ruhiger als erwartet, stressiger als erwartet?
Eigentlich so wie immer. Natürlich durch das, dass ich ein bisschen später anfangen konnte mit der Kaderplanung, war es natürlich ein bisschen mehr dann, kompakter. Aber im Endeffekt war es jetzt nicht ganz oder nicht so viel anders wie sonst auch.
Wir starten mit einem Zitat vom neuen Investor, von der Birch Group, von Stefan Seeger, der letzte Woche gegenüber meinem Kollegen Max Schlötter gesagt hat, wie er euch zwei im Arm gehabt hat, dich, den Trainer Sebastian Buchwieser und ich hat im Arm gehabt, hat gesagt, es ist wunderschön, hier mit zwei Leuten so zu arbeiten, die das Spiel so gut können. Und er hat gesagt, die machen die Arbeit und ich kann genießen. Ist es denn so? Wie ist die Zusammenarbeit? Wie würdest du jetzt nach ein paar Monaten beschreiben mit den neuen Investoren von der Birch Group?
Ja, ich denke, das spielt sich immer mehr ein. Natürlich am Anfang weiß jeder nicht so genau, was möchte der eine oder wie stellt er sich das vor. Aber wir haben ja mittlerweile auch viele Gespräche geführt. Er war ja auch schon ein paar Mal jetzt in Weiden und man lernt sich ja dadurch auch besser kennen und von daher läuft es.
Ohne das jetzt, oder sagen wir mal, ein bisschen flapsiger formuliert, unterm Stefan Ziegler hat es nach außen so gewirkt, als hättest du in Kombination mit dem Sebastian Buchwieser relativ freie Hand. Er hat euch da vertraut, es hat ja auch, der Erfolg hat euch ja recht gegeben. Hat sich da jetzt irgendwas geändert? Müsst ihr irgendwie jeden Transfer von der Birch Group, vom Stefan Seeger absegnen lassen? Ist das ähnlich zur Ziegler-Zeit? Kannst du ein bisschen
Einblicke geben? Ja, natürlich ist das schon ein bisschen anders jetzt, weil ja, im Endeffekt tauschen wir uns halt intensiver aus jetzt, sage ich mal, mit dem Herr Seeger, mit dem Stefan, also Stefan Seeger.
Also statt der Name bleibt
ja gleich. Ja, dann sage ich lieber Herr Seeger, ja, okay. Weil sonst kommen wir vielleicht durcheinander. Aber ansonsten, na, ich denke, sonst hat sich nicht so viel verändert, außer dass er halt aktiver bei dem ganzen sportlichen Geschehen dabei ist. Aber da bis jetzt läuft es gut und von daher habe ich jetzt keine Probleme.
Er hat im ersten öffentlichen Statement, das er abgegeben hat, im Zuge der Bekanntgabe der 5 Contis, hat er gesagt, dass ihr kurz nach seinem Einstieg und noch während der laufenden Saison, während der Playoffs, eine ausführliche Kaderanalyse gemacht habt, mit dir, mit dem Coach. Wie darf man sich das vorstellen? Habt ihr das digital gemacht? Habt ihr euch da eine Videokonferenz zusammengeschaltet? Seid ihr Position für Position durchgegangen? Habt ihr euch persönlich getroffen? Wie ist das abgelaufen?
Ja gut, er war ja dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann war das erste Mal da, Ende Februar, glaube ich, gell? Ja. Da wo das Ganze dann über die Bühne gegangen ist. Ja, da konnte man sich halt schon mal erst einmal ja persönlich natürlich austauschen und dann war es halt auch so, dass wir übers Telefon oder über Skypen, da hat man sich dann schon Termine vereinbart. Ich meine, der Herr Seeger hat ja auch zu, sage ich mal, in Nordamerika sehr viel zu tun, er ist ja Anwalt, also von dem her hat er jetzt auch nicht immer so viel Zeit und ja, wir sind halt die verschiedenen Positionen durchgegangen. Wir haben halt auch gesagt, was wir uns vorstellen oder wo wir halt glauben, dass wir Veränderung brauchen. Und eigentlich war da schon sehr oft der Konsens. Und ja, dementsprechend haben wir dann auch agiert, sage ich mal, auf dem Markt und halt auch geschaut, was überhaupt möglich ist. Und ich bin im Großen und Ganzen eigentlich sehr zufrieden mit dem Kader, wie es jetzt auch gelaufen ist. Und Von daher denke ich auch, um das jetzt vielleicht schon ein bisschen vorzugreifen mit der Vorbereitung, man merkt auch, dass die Neuen schon sehr gut integriert sind, dass wir ja das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir halt jünger sein wollten, dass wir schneller sein wollten. Ich glaube, das hat sich bis jetzt auch bestätigt. Die Jungen geben Gas, also ist eine hohe Intensität in jedem Training und es macht richtig Spaß zuzuschauen, auch schon im Training.
Wie, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, der Stefan Seeger oder die Birch Group übernimmt die Blue Devils, dann ist natürlich eine Eishockey-Expertise da, aber ihr kennt die Mannschaft ja viel, viel besser. Also eine Kaderanalyse traue ich jetzt dir und Sebastian Buchwieser auf Anhieb viel fundierter zu, als jemand, der neu dazukommt. Also war es doch im Endeffekt, war es denn so, dass ihr eure Pläne, wie du jetzt sagst, ihm vorgestellt habt? Oder hat er dann auch schon gesagt, nachdem er es ein bisschen kennengelernt hat, hat Krefeld ja intensiv verfolgt dann im Viertelfinale, hat der dann sofort erkannt, okay, da könnte man was machen, da schaut es so und so aus?
Ja, also ich sage, natürlich hat er jetzt das dann intensiv verfolgt. Er hat auch, ja, ich glaube schon, dass der gerade außer auf dem deutschen Sektor ist, er jetzt, hat er sich jetzt nicht so gut auskennt, natürlich. Und von daher haben wir ihm halt verschiedene Optionen vorgestellt und vor allen Dingen auch heutzutage in der neuen digitalen Welt, sage ich mal, gibt es ja eigentlich, ja, kann man über jeden Spieler viele Informationen bekommen. Und von daher war das dann ein reger Austausch und er hat sich dann schon mehr, sage ich mal, mehr Wert dann bei den Importspielern. Mhm. Da hat er sich mehr eingebracht, weil ist klar, da war er, ist er sehr gut vernetzt in Nordamerika und von daher war das eigentlich die logische Folge.
Das ist ein gutes Stichwort. Die Contis sind ja diesmal auf einen Schlag bekannt gegeben worden, gleich 5 an der Zahl. Davon habt ihr letztes Jahr nur träumen können, eine Zeit lang von diesem Luxus. Wie war das? Ist es dann hauptsächlich, habt ihr das so ein wenig aufgeteilt? Du deckst den deutschen Markt ab, er den amerikanischen. War das ständig ein Austausch? Hat dann er gesagt, ich habe hier jemand, der würde perfekt passen. Hast du gesagt, was hältst du von dem und dem? Wie hat sich das bei den Contis eingespielt?
Ja, das war eigentlich, wie du das gerade so beschrieben hast. Also er hat so seine Vorschläge gemacht, ich habe meine Vorschläge. Für uns war das sehr wichtig, vor allen Dingen mit Tommy Mack und mit Tyler Ward, dass wir die halt halten konnten. Das war schon mal, sage ich mal, der erste Punkt, wo wir einfach setzen wollten, weil das unheimlich zwei wichtige Spieler sind. Und von daher war das eigentlich Priorität 1 und dann ist halt weitergegangen, was dann so auf dem Markt gegeben hat und wen er natürlich da auch kennt. Und ja, und dann hat man sich ausgetauscht und so ist es dann gelaufen.
5 Contis bedeutet jetzt auch, wenn alle Mann an Bord sind, dann muss einer immer zuschauen. Ist es bewusst gewählt, dass er da immer einen rauslassen könnte? Oder ist es auch eine Option, dass zum Beispiel Tyler Ward irgendwann jetzt einen deutschen Pass bekommt?
Also in Kürze.
Ich komme gleich mit der Tür ins Haus.
Weißt du, ja. Aber in Kürze sicherlich nicht. Kürze der Zeit, also da sind nicht lang genug dabei. Ja, das war dann wirklich so, dass man halt einfach gesagt hat, es kommen immer Verletzungen oder irgendwelche Ausfälle und von daher, dann ist man gleich von Anfang an, sage ich mal, gut aufgestellt und ist ja auch immer schwierig, während der Saison dann jemand, sage ich mal, gerade auf der Importstelle gibt es zwar schon eher die Möglichkeit, dass wir am deutschen Markt, aber dann den richtigen da auch zu finden, ist nicht immer so leicht, deswegen tut man sich da im Sommer normalerweise, ist ja, macht schon nicht, macht vielleicht auch Sinn. Und ja, wenn dann mal einer draußen sitzt, das wissen die. Und von daher, ja, werden wir sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt und wie das dann läuft.
Was denkt sich der sportliche Leiter, wenn der neue Investor in einem Fernsehinterview sagt, oder vom Aufstieg in die DL und von einem neuen Stadion träumt, wie kommt das bei euch an? Sagt er das euch gegenüber
auch? Ja klar, sagt er das zu uns. Also ich meine, du hast ihn jetzt auch kennengelernt, also wie er ist und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass er aus Nordamerika kommt und ich sage, man kann ja nichts gegen Visionen sagen. Im Gegenteil, aber aktuell interessiert mich halt in erster Linie das Tagesgeschäft und das ist das Wichtigste, aber alles andere, das wird sich dann sowieso mit der Zeit ergeben.
Du hast es gesagt, der Kader ist verjüngt worden, ich habe es mal geschaut, 25,6 Jahre alt ist der Kader. Zum Vergleich, damit man es einordnen kann, die Aufstiegsmannschaft vor 2 Jahren hatte einen Altersdurchschnitt von knapp 30 Jahren. Die waren 29,7 und 29,8. Und es gibt im aktuellen Kader nur 3 Ü30-Spieler. Das hat mich jetzt überrascht. Kriegst du aus dem Stand hin? Wer ist über 30?
Ja, ich glaube schon. Das ist Bohatsch, Filin und einen dritten
müsste. Der Capitano.
Ah ja, Rubesch natürlich.
Genau, Gott, die drei.
Das stimmt, ja.
Bohatsch, Rubesch und Filin tatsächlich. Alle anderen unter 30. Also das ist, hat der Jürgen, der Jürgen sitzt ja da, aber der Sebastian Buchwieser auch schon uns gegenüber im Interview mal gesagt, dass die Mannschaft jetzt jünger, spritziger, schneller ist und dass es eine pure Freude ist, mit dieser Truppe zu arbeiten. Ist die Kaderplanung Stand jetzt, heute ist Mittwoch, der 10. November, für dich abgeschlossen?
Ja.
Das, so kennt man Jürgen. Knallhart, klar, Aussagen. Jetzt ist so, dass wir die Positionen mal kurz durchgehen im Kader, dass wir mal schauen. Und da ist gut, dass wir die Alex heute da sitzen haben, weil für unsere Hörer und Hörerinnen, die Alex noch nicht kennen, die Alex kommt aus dem Fußball, ist aus dem Frauenfußball, hat ehemalige Torhüterin, aktuell Torwarttrainerin bei unserem Aushängeschild hier beim TSV Teuern. Und das ist eine Position, die interessiert dich ganz besonders.
Ja.
Ich gebe ab ins Studio.
Ah, ab zu den Torhütern. Ja, ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass Torhüter und Torwarttrainer quasi in der Saison eigentlich fast eine Position ist. Jetzt mal von deiner Seite aus, wie schätzt du die Situation ein und wie zufrieden oder wie überrascht warst du auch am Anfang mit dem Vorschlag oder mit der ganzen Situation und ja, wie zufrieden bist du mittlerweile mit der Konstellation?
Ja, aktuell, glaube ich, hat sie die jetzt auch ganz gut eingespielt. Also es war natürlich am Anfang ein bisschen, ja, erstmal denkt man sich, ja, macht das Sinn. Aber gut, der Michael McNiven, der war jetzt ein Jahr quasi auch oder hat auch schon viel im Torwarttraining gearbeitet. Von daher habe ich mir gedacht, schadet es vielleicht auch nicht mal was Neues reinzubringen. Wir haben ja mit Felix Noack und mit dem Connor McLeod noch 2 sehr junge Torhüter, also denen kann er vielleicht durch seine Erfahrung, auch durch die NHL-Vergangenheit auch vieles beibringen. Und von dem her bin ich da jetzt eigentlich, wie das jetzt aktuell läuft, muss man einfach über die Saison jetzt sehen, ob das jetzt, ich denke, nach der Saison kann man dann wirklich einmal ein Fazit ziehen und sagen, das war jetzt gut oder war schlecht, aber es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt, sage ich mal, die Torhüter aufstellt dann, also das wolltest du vielleicht.
Da wollte ich jetzt gerade
einhaken. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und deswegen sage ich das jetzt gleich. Also so ist es natürlich nicht jetzt, so wie in der Vergangenheit war es ja auch so, auch mit Jürgen Arzberger, der übrigens auch einen sehr guten Job gemacht hat. Da war immer der Austausch da, aber im Endeffekt entscheidet es dann schon noch das Trainerteam, auch mit meiner Wenigkeit. Wir unterhalten uns da, man schaut, wie haben die gespielt, wie haben sie trainiert und dann wird da schon eine Entscheidung getroffen.
Also es gibt die Option, wenn der Michael McNiven spielt, wenn der im Tor ist, dann muss ein Feldspieler passen.
Genau.
Aber man hat es halt auch in der Hand, wenn der Felix Noack spielt, dass man alle 4
genau.
Kontis am Feld einsetzen kann. Alex, du darfst gleich weitermachen, so wegen psychologische Komponente
Klassiker.
Plus. Nein, sie beschwert sich immer, wenn sie mit bei mir im Podcast sitzt, dann kommt sie nicht zu Wort.
Ja, alles gut.
Nee, jetzt hast du mich völlig draus gebracht. Nee.
Das kann ich.
Ja. Felix Noack, wie hat der die Situation angenommen? In den Spielen, im Training, im Training sehe ich ihn nicht, in den Spielen sehe ich ihn, da macht er bisher einen Bombeneindruck. Korrektur, ich habe im öffentlichen Training habe ihn gesehen, da haben sie beide sehr, sehr gut gehalten. Kannst du da kurz, wie ist das Gespräch verlaufen oder wie hat er die Entscheidung aufgenommen, dass praktisch jetzt sein Konkurrent auch gleichzeitig der Torwarttrainer, sein Trainer ist? Und gibt es so eine ähnliche Handhabe jetzt schon, wie ihr es in der Vergangenheit gehabt habt, dass so ein Zweierwechsel immer kommt? Also 2 Spiele McNiven, 2 Spiele Noack, ist sowas angedacht? Wie hat er reagiert? Frage 1.
Frage 1 ist, der hat das eigentlich recht, ich meine, du kennst den Felix auch ein bisschen, der hat das eigentlich recht locker aufgenommen und war eigentlich eher interessiert, so was da kommt oder wie das gemacht oder wie er das dann vielleicht umsetzt. Er hat jetzt kein Problem damit gehabt. Und für ihn war halt nur wichtig, dass jemand da ist, der halt auch ein bisschen spezielles Torwarttraining macht. Und der Connor, bei dem war es gleich. Also die nehmen das an. Wie gesagt, das sind beide junge Torhüter. Die können lernen, viel lernen. Und von daher ich denke schon, dass auch ja, beide jetzt schon einen guten Eindruck hinterlassen haben. Also jetzt die Jungen und der Michael, der hat auch schon sehr gute Spiele gemacht.
Ist ja auch erst 28, ne? Glaube ich, ist er schon 28? Ich glaube, 28 ist er, der Michael McNiven. Was mich kurz interessiert noch, er hat jetzt ein Jahr nicht gespielt, du hast ja gesagt, er war Torwarttrainer bei den Powell River Kings in Kanada. Von seiner Vita her, seiner Erfahrung, AHL, NHL und so weiter, ist er eigentlich Typ Unterschiedsspieler. Ist er von der körperlichen Verfassung, also wer ihn, Entschuldigung, muss ich anders formulieren die Frage, weil wer ihn einmal im Kabinengang gesehen hat, ich werde nie mehr über seine körperliche Verfassung sprechen. Also das ist ein Modellathlet, kann man sagen. Aber ist er von der Spielpraxis her, was ja für Torhüter unglaublich wichtig ist, vom Spielgefühl her, ist er da schon wieder so weit, dieser Unterschiedsspieler zu sein?
Ich glaube schon, dass er nur ein bisschen Zeit braucht. Ist so mein persönliches Gefühl. Aber wie gesagt, beim Torwartspiel bin ich jetzt auch nicht so der Experte, muss ich ehrlich sagen. Aber nein, ich glaube, er kommt immer besser rein. Auch natürlich die größere Eisfläche ist auch für einen Torhüter. Ich meine, du weißt das, Alex. Da ist ein bisschen anderer Winkel dann, wie auf die kleineren Eisflächen. Und da glaube ich, aber das hat er schnell weggesteckt. Und von dem her, nein, der ist, wie du gesagt hast, der ist topfit, der ist auch voll motiviert und möchte wirklich nochmal angreifen.
Ich habe da noch eine Frage zur Trainingsgestaltung. Ich kenne das so von mir jetzt oder auch von unseren Keepern, wie wir trainieren. Wir konzentrieren uns eigentlich immer so auf die Schwerpunkte beziehungsweise ja, auf die Aspekte, die auch zu verbessern sind. Jetzt muss er sich selbst einerseits natürlich kritischer analysieren, weil natürlich die Schwachpunkte muss man sich selber raussuchen und dann wirklich gezielt drauf trainieren. Und eventuell haben halt die anderen Keeper woanders noch Probleme. Wie schwer ist es, das Training dann so zu gestalten, dass trotzdem alle drei damit zufrieden sind?
Da fragst du ihn dann am besten selber, wenn er mal zu euch kommt.
Wir werden ihn einladen.
Aber also ich denke schon, dass er da so viel Erfahrung auch hat und das eigentlich, ja, die analysieren die Spiele davor, wenn beide gespielt haben und dann dementsprechend, wenn ihm was aufgefallen ist, dann wird dann die Woche drauf halt schon in dem Bereich gearbeitet.
Habt ihr Alternativen fürs Torwarttraining, wenn sich McNiven mal verletzt? Also gibt es dann jemanden, der mit denen aufs Eis geht oder habt ihr jemanden im Hinterkopf oder wird das dann improvisiert?
Das wird dann improvisiert. Also
das macht der Jürgen selber.
Man geht ja nicht immer vom Schlechtesten aus.
Das macht der Jürgen selber.
Da wäre ich dann gerne dabei, das würde ich sehen.
Das kannst du schon machen.
Ja. Okay. Wie ihr das aufstellen werdet, nehmen wir jetzt mit, dass das weiterhin dann trotzdem der Sebastian Buchwieser die Hand drauf hat als Chefcoach, oder? Als Letzter, der dann entscheidet, wer letztendlich im Tor steht. Alles in Absprache mit dem Team. Und da gehört eben der Michael McNiven jetzt auch dazu. Das nehmen wir jetzt mit. Bei den Verteidigern fällt ins Auge natürlich erstmal die schwere Verletzung von Maxi Kolb, leider, den es in der Vorbereitung wieder erwischt hat. Daher die allererste Frage, wie geht's ihm aktuell? Wie ist der Austausch mit ihm gerade?
Ja, also ich telefoniere schon ab und zu immer wieder mit ihm. Der wurde jetzt erfolgreich auch operiert und ja, dementsprechend, sage ich mal, den Umständen entsprechend geht es ihm ganz gut. Ist alles gut verlaufen. Und jetzt heißt es halt wieder für ihn vor allen Dingen, dass er halt wieder hart in die Reha muss und hart arbeiten, dass er wieder rankommt.
Gibt es sowas wie einen Comeback-Plan, wann man ungefähr mit seiner Rückkehr rechnen könnte, bei optimalem Verlauf?
Ja, ich denke, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh gesagt, aber ich gehe schon eher Richtung, also schon eher Ende der Saison. Mhm.
Das war leider zu befürchten gewesen. Unabhängig davon wurde Vladislav Filin, wie sage ich, umfunktioniert, sagen wir mal, eigentlich letztes Jahr noch überwiegend als Stürmer eingesetzt, dann zeitweise bei in einem Engpass auch schon in der Verteidigung ausgeholfen. Das soll er jetzt dauerhaft machen. Wie hat sich das entwickelt? Auf wessen Antrieb ist das entstanden? Welche Rolle hat er selber dabei gespielt?
Das ist eigentlich so entstanden, weil er ja letztes Jahr dann einspringen musste, weil wir ja da so viele Verletzungen zwischendurch gehabt haben und da war einfach ein Notstand und der hat es aus unserer Sicht dann wirklich super gemacht bis zu seiner Verletzung und ja, da ist halt der Gedanke immer mehr gereift und ihm hat es auch unheimlich Spaß gemacht, in der Verteidigung zu spielen und da haben wir uns halt mit ihm abgesprochen und er hat da gesagt, ja, das würde er auch gerne machen Und dementsprechend haben wir dann das gleich so umgesetzt.
Die neuen Verteidiger heißen Manuel Edtfelder, Luis Marusch, Daniel Schweiger. Könnte theoretisch auch vorne spielen, aber hat bisher, glaube ich, ausschließlich Verteidiger gespielt. Und ganz frisch eben als Reaktion auf die Verletzung von Max Kolber, Calvin Pokorny. Was war deine Überlegung bei den Verteidigern? Welchen Typ hast du gesucht? Wo wolltet ihr euch verändern? Welche Attribute mussten die erfüllen?
Ja, wir wollten uns natürlich auch, wir wollten beweglicher werden, wir wollten schneller werden. Das, glaube ich, sind wir insgesamt geworden. Natürlich auch jünger dadurch. Wir haben halt einfach da auch ein paar Optionen jetzt gehabt. Und Manuel Edtfelder, den kenne ich halt auch von früher noch. Und der hat sich jetzt wirklich auch die letzten Jahre sehr gut entwickelt in der Oberliga. Nochmal hat er viel gespielt. Das merkt man jetzt auch. Der hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht zu der Zeit, wo er mal bei mir gespielt hat. Und ja, wichtig war natürlich auch, dass vom Charakter her alle gut passen. Und da haben wir sowieso wieder, denke ich, eine super Truppe beieinander.
Es war immer euer Steckenpferd, dass ihr neben der sportlichen Qualität auch eben Leute geholt habt, die menschlich ins Team passen. Hat sich dann eben letztes Jahr besonders gezeigt, als es darauf ankam, dass da wirklich eine Mannschaft auf dem Eis steht. Und die dann allen Widrigkeiten, man braucht es jetzt nicht mehr ausrollen, aber die da allen Widrigkeiten getrotzt hat und alle überrascht hat. Also wenn ich zähle, ich habe mit Max Kolb hat man 9 Verteidiger, als wenn du sagst, der kommt eher Ende der Saison, sind es nur 8 Verteidiger. Basser präferiert 7 Verteidiger meistens. Füll passieren darf nicht.
Ja, das ist richtig. Deswegen haben wir ja nur auf den Ausfall von Maxi Kolb reagiert. Weil wir sind ja letztes Jahr auch mit 7 gestartet und dann hat sich ja der Mats Lausen gleich im letzten Vorbereitungsspiel verletzt. Da sind wir dann schon gleich ein bisschen in die Bredouille gekommen und das haben wir halt jetzt entgegengewirkt. Wichtig ist dabei halt auch, dass wir jetzt Spieler auch bekommen haben, die wo sowohl als auch, sage ich mal, vorne und hinten spielen können. Das war auch wichtig, weil im Sturm, da werden wir später noch drauf kommen, sind wir jetzt ja nicht so tief besetzt.
Da können wir gleich die Rechnung aufmachen. Ich habe seit 8 Verteidiger, weil man mit 7 immer spielt. Kann man jetzt ausrechnen, wie viel da übrig bleibt im Sturm? Schaut es jetzt so aus, dass wenn ein Michael McNiven spielen sollte, ich glaube 13 Stürmer haben wir gerade im Kader, Wenn dann der McNiven spielt, muss einer raus, dann verbleiben noch 12. Da haben wir also eigentlich null Spielraum. Kann das über die Dauer einer langen Saison überhaupt gut gehen?
Ja, klar kann das gut gehen.
Ja, wenn man deswegen. Es ist letztes Jahr mit viel weniger gut gegangen, das ist richtig. Aber messt man sich nicht vielleicht auf Sicht doch nur wegen absichern?
Ja, es hat immer 2 Komponenten. Natürlich, zum einen muss es Sinn machen. Also es bringt mir nichts, nur dass ich jetzt einen Kader, sage ich mal, von der Quantität der Höhe bringt es ja nichts. Dann nur, dass ich sage, ich habe jetzt mehr Stürmer, aber es muss auch Qualität passen. Dann ist natürlich auch eine wirtschaftliche Seite. Auch immer spielt auch noch immer eine Rolle und aktuell sehe ich da keinen Anlass dafür, dass wir da jetzt noch aktiv werden. Deswegen haben wir ja auch, sage ich mal jetzt, auch mit Calvin noch einen Spieler geholt, der sowohl als auch spielen kann. Also von dem her haben wir jetzt, sind wir da auf jeden Fall aufgestellt, dass da auch, wenn da mal was passieren sollte, also es fallen jetzt 4, 5 aus, aber dann hat jede Mannschaft Probleme. Und von daher bin ich da ganz zuversichtlich.
Wie, sag mal, aber es wäre noch Möglichkeiten da, es wäre noch Spielraum da für den Fall der Fälle, wenn wirklich ein Notfall eintreten sollte, dass man sagt, wir müssen jetzt wirklich nochmal reagieren, dann schaust du. Aber das will man natürlich nicht, wie du sagst, vom Worst Case aus.
Ja, aktuell befasse ich mich ehrlich gesagt damit gar nicht, weil ich gehe positiv in die Sache rein und wie gesagt, dann muss man erst mal schauen, wenn wirklich was passieren sollte, dann muss man schauen, wer ist überhaupt auf dem Markt noch und wie schaut es finanziell aus?
Würdest du mir zustimmen, wenn ich im Sturm Cedric Schiemens als den Königstransfer bezeichne, allein von seiner Vita her? Ich weiß, das magst du immer nicht, wenn ich einen raushebe.
Ich finde immer Königstransfer finde ich immer so übertrieben, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt Eishockey ist ein Mannschaftssport. Ja. Natürlich ist er ein Spieler mit seiner Vita, wie du das gesagt hast, ist das schon ein sehr, kann der wirklich uns sehr weiterhelfen und so hat er auch schon in Phasen gezeigt in der Vorbereitung. Und wir haben ja auch mit dem David Elsner, sage ich mal, so einen spielstarken Stürmer verloren. Und das soll halt jetzt eigentlich so, ja, der Nachfolger werden, der wo halt einfach die spielerische Qualität dann im Sturm wieder mit reinbringt. Wir haben Gott sei Dank mit die Reihe mit Rubisch, Gläser und Ward halten können. Und ich denke, da sind wir jetzt auch in der zweiten Sturmreihe sind wir da noch tiefer besetzt und können dadurch auch noch gefährlicher werden, was auch das Scoring betrifft, dass man da ein bisschen das auf mehreren Schultern verteilen kann.
Du kennst mein Skript ja nicht, eigentlich brauche ich bei dir kein Skript, aber es steht genauso da. Ich würde ihn als den neuen, aber jüngeren David Elsner bezeichnen, weil ich erinnere mich, als der David Elsner hier nach Weiden gekommen ist, er hat immer gesagt, ich weiß genau, wann es darauf ankommt. Und in einem Testspiel hat der David Elsner sich schon mal an einem Stecken hochgezogen, das Monster, das spielen die alten Herren. Das war beim Cedric Schiemens, es ist ein anderer Eindruck. Er ist dann nur ein jüngerer, vitaler, frischer. Schauen wir mal, wie das jetzt in der Saison wird, weil wenn es dann drauf ankommen ist, das war ja dann tatsächlich so, dann hat der David Elsner schon den Unterschied am Eis gemacht. Und da werden wir mal schauen, ob der Cedric Schiemens in diese Rolle schlüpfen kann. Wir haben es gesagt, der Kader ist verjüngt worden. Ich habe jetzt mal die vier Jüngsten rausgepickt, weil da sind drei neue dabei. Das müssten im Sturm, jetzt nur im Sturm, Noah Samanski, Tom Schwarz, Georg Thal und Paul Vincenzer. Wir haben es jetzt gesagt, der Kader ist dünn. Das heißt, diese Jungs werden auf, den habe ich vergessen.
Nein, aber so dünn sehe ich jetzt den Kader gar nicht, wie du jetzt.
Nein, aber die werden auf ihre Spielzeit auf jeden Fall kommen. Was erwartest du von diesen jungen Spielern? Welche Rolle sollen sie einnehmen?
Ja, zum einen natürlich sollen sie sich weiterentwickeln, sie sollen Energie bringen. Das machen sie aktuell auch in jedem Training, sind unheimlich fleißig, arbeiten auch hart, dass die wollen alle nach vorne kommen. Also die wollen also schon noch mehr einen Schritt nach vorne und auch in einer anderen Liga wahrscheinlich noch mehr rauf. Und ich bin eigentlich nur froh, dass wir jetzt auch mit dem Paul Vincenz jemand wieder im Kader haben, der natürlich hier schon eine Vergangenheit hat im Nachwuchs und auch mit dem Noah Samanski. Also ich denke, dass der sich jetzt auch für uns entschieden hat. Da haben wir sicherlich auch Glück gehabt, dass der Nil bei uns spielt. Ja, die sind alle, der Georg Thal hat letztes Jahr, war auch so sein erstes Jahr im Profibereich, hat sich da auch schon sehr gut entwickelt in Kaufbeuren und die wollen alle den nächsten Schritt hier machen bei uns. Sie wissen, dass sie hier gefördert, aber auch gefordert werden und ich glaube, das ist eine gute Situation für alle.
Wer letztes Jahr einen Riesensprung gemacht hat, war der Konstantin Vogt, wo man am Anfang gedacht hat, schwierig, Ende hin auf einmal. Ja, war auf einmal unglaublich bissig. Frage, hat er denn an seiner Treffsicherheit, an seiner Abschlussstärke mittlerweile gearbeitet? Weil ich glaube, es war der, der sich mit die meisten Chancen herausgespielt hat.
Das ist richtig, ja. Aber ich denke mal, das wird sich zeigen. Also es hat auf jeden Fall, hat er das mit auf den Weg bekommen. Aber wir schätzen ihn auch so sehr, weil er halt gefühlt in jedem Spiel, ich weiß gar nicht, mindestens drei oder vier Schüsse blockt. Immer hart arbeitet und auch in jedem Training auch immer alles gibt. Und du hast das angesprochen, der hat sich letztes Jahr super entwickelt. Ja. Das ist richtig. Man muss auch immer schauen, wo er hergekommen ist. Natürlich, sage ich mal, offiziell aus Frankfurt, ja. Aber er hat halt viele Spiele in Stuttgart gemacht. Er hat eigentlich nicht so richtig einen Club gehabt, wo er zu Hause war, sage ich mal. Der war, ist einmal ein bisschen hin und her geschoben worden. In Stuttgart war jetzt einmal vielleicht nicht so das erfolgreichste Eishockey, was da gespielt worden ist, da musste er sich erstmal umstellen. Und ich glaube, am Ende hat es dann auch gezeigt, was in ihm steckt und was wir auch von ihm erwarten.
Also, auch wenn du sagst, der Kader ist ausreichend, natürlich, wenn alle fit bleiben.
Ja, aber ist das der ist ja immer so.
Ja, das kannst nicht. Ich weiß, man kann nicht von einem schlechten Fall ausgehen. Und das ist, glaube ich, der Eindruck, den man in den bisherigen Vorbereitungsspielen gewinnen kann, wenn alle Mann an Bord sind, die jetzt abzüglich Max Kolb zur Verfügung stehen, dann ist es wieder eine Truppe, die Spaß machen kann und vielleicht auch eine gute Rolle wieder, eine überraschende Rolle spielen kann, wie in der Vorsaison. Wenn du allgemein auf die Liga ein wenig blickst, wir haben es im Vorgespräch schon kurz angerissen, schlechter ist nirg geworden, die DEL2. Wen hast du, sagen wir mal, für die Plätze 1 bis 4, wen hast du da am Schirm?
Ja, ich denke, da brauchen wir nicht lange überlegen. Also Kassel schaut sehr gut aus in der Vorbereitung. Bis jetzt haben sie auch sehr gut verstärkt. Krefeld sowieso, wenn man da allein die Namen jetzt anschaut. Düsseldorf. Landshut hat sich auch sehr gut verstärkt. Ravensburg, mit genau. denen muss man sowieso immer rechnen. Also ich denke so, die fünf werden da vorne dabei sein und dann wird der
dann
Rest
kommen
wird
die Blue Devils.
Und der Rest wird sich dann um die anderen Plätze kämpfen.
Weißt du musst dich diplomatisch äußern, ich darf ein wenig spekulieren. Das sind genau die fünf Mannschaften, die ich jetzt auch genannt hätte. Wem traust du aus dem Feld, die letztes Jahr hinter den Blue Devils waren, eine gute Rolle zu? Wer hat sich da besonders gut verstärkt, deiner Meinung nach?
Darüber möchte ich gar nicht so viel reden, das behalte
da
ich
kommt keiner, für mich. Da kommt keiner vorbei, heißt
Nein, du. Da kommt, wie gesagt, das war letztes Jahr auch so. Die Liga ist unheimlich ausgeglichen und ich glaube jetzt auch mit dem Aufsteiger Bietigheim ist wirklich ein nochmal starker Gegner nach oben gekommen. Ja, wenn man jetzt so generell den Sommer anschaut, der Transfer im Sommer, also jeder versucht natürlich auch sich zu verbessern, zu verstärken und im Endeffekt sieht man es halt dann wirklich erst, wenn die Saison losgeht, auch in der Vorbereitung sieht man Ansätze, aber wenn es dann wirklich zählt, dann zählt es auch und ich sage, wir können gerne dann in der Deutschland oder nach der Deutschland-Cup-Pause, genau. kann ich nicht mehr vorbeikommen.
Gerne,
steht. Dann kann ich da eine bessere Einschätzung geben.
Alles klar. Wir haben eine Landshut-Insiderin da sitzen. Alex, was macht der EV heuer? Was sagt der Papa daheim als Landshut-Experte?
Der ist nicht so happy.
Warum? Ist doch eine Top-Truppe, die haben einen David Elsner gekriegt, hallo?
Ja, der ist auch super happy mit dem Kader. Aber
und ein Serikov.
Für den geht es immer noch besser.
Ach so.
Und das größte Problem ist, dass der Haussegen daheim jetzt wieder schief hängt.
Ach so.
Haben schon Urlaub verschieben müssen.
Warum?
Für die EVL-Spiele.
Ach so.
Nee, insgesamt, ich habe ja jeden Neuzugang mitgekriegt, weil ich habe ja immer gleich die Nachricht gekriegt. Hast du gesehen, wenn sie geholt haben? Auch Trainersache, würde ich sagen.
Wahnsinn.
Kann man sich nicht beschweren.
Nein. Uwe Grupp kommt nach Weiden. Das wäre das.
Ja, von dem her, glaube ich, Klaas schon gut. Also da, ich glaube, die Erwartungen sind halt jetzt sehr hoch. Und das ist
ja,
halt
aber ein das sind sein Landshut immer.
Immer. Also. Und dann, wenn natürlich so der Trainer jetzt, der Kader, dann sind sie natürlich nochmal einen Ticken höher. Und ich kenne einen EVL und das ist halt auch irgendwie immer Wundertüte, auch wenn es heißt, es wird gut.
Lassen wir uns überraschen. Habt ihr die Kapitänsfrage schon geklärt oder wann wird die verkündet? Wie ist da die Lage?
Christian, weißt du da mehr?
Nein, auch noch nicht.
Also es wurde schon drüber gesprochen.
Okay, aber noch nicht offiziell.
Genau.
Alles klar. Jetzt hat es natürlich aufgefallen, es geht jetzt am Wochenende geht es erst am Freitag nach Rosenheim und am Sonntag kommt Kaufbeuren. Musst du lachen, das ist schön.
Ja.
Ich glaube, wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen und es ist wieder der Fall, das letzte Testspiel geht exakt gegen den Gegner, gegen den man fünf Tage später die Saison eröffnet und zwar noch am gleichen Ort und an gleicher Stelle. Kann man sowas nicht verhindern? Man macht die Testspiele früh aus, ist klar, aber wenn dann der Spielplan da ist, kann man nicht sagen, okay, komm, verschieben wir.
Oder das geht leider nicht, nein, weil jeder hat seine Termine eigentlich schon fest. Und jetzt hat er heuer auch noch die DL, sage ich mal, die fängt ja auch noch eine Woche früher an wegen Olympia. Ja, du findest keinen anderen Gegner und wir wollten nicht unbedingt am letzten Wochenende nur zwei Spiele haben. Und deshalb war da keine Möglichkeit gegeben.
Hat das Spiel dann überhaupt irgendeinen Wert? Weil keiner will doch dann die Karten schon am Tisch legen.
Also ich glaube schon, dass da jeder schon ein bisschen zeigen möchte, dass dann, was es heißt dann nächstes Jahr, nächste Woche, wenn es dann ernst wird.
Also da lassen wir uns mal überraschen, wie das wird. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wie ist das Testspiel ausgegangen? Hat Weiden gewonnen, gell?
Da haben wir in Kaufbeuren
gewonnen. Und das Auftaktspiel hat dann Kaufbeuren gewonnen. Also
heuer machen wir es andersrum.
Ich wollte gerade sagen, wisst ihr, was am Sonntag zu tun habt? nee, alles klar. Jürgen, wir haben auch natürlich für dich heute wieder unsere besondere Rubrik, die da lautet Fanfragen.
Oh.
Beim Jürgen ist die Kabine immer so ruhig. Also während das letzte Mal beim Simon Heidenreich, als der hier gesessen ist, da haben sie sich überschlagen. Aber beim Jürgen, da trauen sie sich nicht. Okay, das kannst du vielleicht nochmal erläutern. Ich würde, glaube ich, die Antwort kennen, aber die Frage ist von Fans, deswegen reiche ich sie dir weiter. Warum haben wir keine Kooperation mit einem DEL-Club, beziehungsweise warum gibt es aktuell keine Förderlizenzspieler in Weiden?
Das ist ein Prozess, bei Nürnberg, wo wir ja schon mal zusammengearbeitet haben, die haben aktuell selber vom Budget her nicht so viel Spielraum, dass sie mehrere jüngere Spieler verpflichten können. Der braucht quasi einen, sage ich mal, U23-Spieler. Und ich bin da schon im Austausch mit verschiedenen Clubs. Also man braucht jetzt nicht mehr nur einen Partner, sondern man kann theoretisch von jeder Mannschaft einen holen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber erstmal wollen die meisten jetzt auch erstmal in der Vorbereitung den Kader zusammen haben und dann schauen. Und das ergibt sich dann meist im Laufe der Saison, wenn dann jemand unzufrieden ist, weil er nicht so viel spielt, dann ergibt sich da schon mal Möglichkeiten. Und ich sage, es muss ja auch Sinn machen, weil aktuell, sage ich mal, ist es auch nicht so leicht bei uns in den Kader zu kommen, weil wir einfach ja sehr gute Spieler im Sturm auch haben oder in der Verteidigung. Und nur jetzt zu sagen, ich mache jetzt eine Förderlizenz mit irgendeinem Spiel XY, dass ich jemanden habe und im Endeffekt dann ihm keine Eiszeit garantieren kann, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn.
Also ich hoffe, Max von Weiden, die Frage ist beantwortet. Da schließe ich jetzt eine an. Am Wochenende waren Conor McLeod und Tom Schwarz für Bayreuth im Einsatz. Mhm. Conor McLeod ist klar, das ist von Anfang an so verkündet worden. Wie verhält sich die Situation bei Tom Schwarz?
Ja, das hat sich jetzt tatsächlich auch kurzfristig ergeben, weil der Trainer von Bayreuth, der Larry Suarez, der war in Sokolov bei unserem Spiel. Und ja, er hat gesagt, dass er Verletzungen schon hat und wir waren ja dann letztes Wochenende spielfrei und dann habe ich gesagt, ja, er kann dann gerne am Sonntag kommen zum Spiel und du, das wird man sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Also ist jetzt noch nichts fest ausgemacht.
Okay, und der Max hat noch eine Frage, also nicht unser Max hier, sondern das ist ein Fan. Sebastian Buchwieser war Trainer des Jahres, Elias Pool war Youngster des Jahres. Plädierst du auch für eine Wahl Manager des Jahres?
Nee, also wegen mir muss das nicht sein.
Dann hier eine Frage zur Zusammenarbeit mit der Birch Group, über die wir schon gesprochen haben. Hast auch du, der du immer sagst, oder wir wissen ja, dass du in Deutschland und auch in Deutschland kennst du jeden, glaube ich, war mal dein Spruch, fast jeden Spieler in Europa gut. Hast du dein Netzwerk auch persönlich jetzt schon nach Nordamerika erweitern können?
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Ist Weiden für dich der bisher emotionalste und familiärste Standort nach deiner eigenen Karriere? Nach der eigenen aktiven Karriere wahrscheinlich.
Puh, schwierige Frage. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier und ich sage, wir haben auch wirklich hier was bewegt bis jetzt und wir sind ja noch nicht am Ende. Von dem her, ja, würde ich dem vielleicht sogar zustimmen. Ja.
Okay, das ist mal eine Aussage. Wir wissen, dass du sehr, sehr viel arbeitest, auch gerne mal in Landshut daheim bist, pendelst. Hast du in Weiden trotzdem sowas wie einen Lieblingsort, an dem du dich gerne mal aufhältst, entspannst?
Ja, ich bin sehr gerne, sage ich mal, gerade im Sommer in der Altstadt drin. Also wenn da wirklich, sage ich mal, die Altstadt boomt, wenn sie draußen sitzen bei dem schönen Wetter, da kann man es sehr gut aushalten, sage ich mal.
Dann hier, will dich jemand beim nächsten Fanstammtisch auf dem Podium sehen? Bist du da dabei beim nächsten Fanstammtisch?
Ich glaube, ich glaube ja. Also wenn der nächste kurz vor der Deutschland-Cup-Pause ist, dann bin ich da dabei. Also das hat sich bei mir jetzt terminlich leider immer nicht, hat es nicht ergeben.
Dann hier eine Frage, die habe ich jetzt bewusst nach hinten geschoben, weil das natürlich ein Punkt ist, der allen in Weiden hier ja, am Herzen liegt. Immer, man hat gerne, du hast es gesagt, mit Paul Vinzenz jetzt wieder einen im Kader, der hier ausgebildet wurde, der einen emotionalen Neuzugang hat. Wie wichtig ist euch bei der Kaderplanung und für die Zukunft der Nachwuchs des ersten EV Weiden? Ist hier eine Fanfrage.
Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber beim Nachwuchs, das ist halt, ja, das geht nicht von heute auf morgen. Man merkt jetzt, dass da jetzt, sage ich mal, in den letzten 2-3 Jahre ganz gut, sehr gut gearbeitet wurde. Das haben jetzt auch sehr viele Kinder. Natürlich ist auch der Sprung enorm groß, wenn man jetzt sagt, von der U20, die spielen DNL3. Bis zur DL2, das ist schon ein enormer Sprung. Wir haben es letztes Jahr mal mit dem Jan Hessler ja versucht. Der, sage ich mal, der hätte vielleicht auch das Potenzial gehabt, wenn er sich nicht verletzte oder durch den Unfall halt so lange ausgefallen wäre. Ja, also ich schaue da schon drauf oder wir schauen da schon drauf. Wir versuchen da schon, aber es muss halt auch, sage ich mal, Sinn machen und nur sagen, dass wir jetzt da einen hochziehen, dass wir sagen können, wir haben jetzt auch einen aus dem Nachwuchs dabei. Ich glaube, das, da tun wir keinem einen Gefallen, aber ich versuche da schon auch vielleicht aktiv mitzumachen, dass man halt langfristig hier schon was aufbaut im Nachwuchs. Die, da wird jetzt auch ja, sich ein bisschen was verändern und von daher denke ich mal, dass wir da auf einem guten Weg sind, aber ist da, wie gesagt, das braucht man Geduld und es dauert noch, weil halt hier auch die Gegebenheiten, sage ich mal, nicht die besten sind, weil halt so wenig Kabinen hier sind und so. Ist nicht optimal und deshalb versucht man halt das Beste draus zu machen.
Vielleicht gibt es ja bald ein neues Stadion, dann kann man ja mehr Kabinen bauen. Aber das so wäre mal.
Nordamerikanischen NHL-Komplex.
Ja, so eine Multifunktionsarena, keine Ahnung. Nee, da schließe ich kurz an. DNL 3, hast du gesagt, der Sprung in die DL2, eigentlich fast nicht machbar. Also sehr riesiger Sprung. Wie wollt ihr dann versuchen, trotzdem Stück für Stück müsst ihr die Mannschaft da höher kommen, dass die U20 in die DNL 2
ja, kommt? Ja, wie gesagt, wichtig ist halt jetzt, dass unten gut ausgebildet wird, dass wir da eine breite Masse haben. Das haben wir jetzt aktuell, wir haben ja zwei U9, U11 Mannschaften. Das heißt, dass da irgendwann halt dann, wenn die Arbeit jetzt so fortgeführt wird, dass man dann halt irgendwann gute Spieler, der eine oder andere wird sicherlich dann gehen, auch ab einem gewissen Alter, weil er wahrscheinlich sportlich sich woanders weiterentwickeln möchte oder halt höherklassig spielen kann. Aber dann kommt er vielleicht wieder zurück, so wie jetzt der Paul, der ist ja auch, sage ich mal, weggegangen, weil er sich woanders, weil er die Chance woanders gesehen hat oder besser gesehen hat, dass er sich da ja weiterentwickeln kann. Und ich denke, so wird es bei dem einen oder anderen jetzt auch noch so sein. Aber ja, wir haben da natürlich, wenn's ein Weidner ist, sage ich mal, dann versucht man natürlich, den dann irgendwie einzubauen. Aber aktuell sehe ich jetzt nach dem Paul jetzt erst einmal noch keinen.
Hast du die Nachwuchsspieler jetzt schon so im Blick, dass du auch sagen würdest, den würde ich jetzt derweil schon mal woanders hin vermitteln, in der Hoffnung, dass er dann wieder zurückkommt? Oder ist das einfach bei dir gerade Fokus komplett noch die erste Mannschaft?
Ich schaue schon immer wieder auch beim Nachwuchs vorbei, nicht regelmäßig, muss ich sagen. Es ist natürlich so, dass jetzt jemand zu empfehlen, er soll woanders hingehen, das ist immer schwierig, weil es kommt halt immer darauf an, wie sich das bei uns jetzt weiterentwickelt. Was hat man hier, was kann man dem Spieler alles bieten? Weißt? Wenn man natürlich, man sieht es ja, die versuchen sich ja auch oder die entwickeln sich ja so, dass die auch immer wieder Liga höher spielen und so. Und wenn man das hinbekommt und auch so, sage ich mal, das Umfeld das hinbekommt, dass man Athletiktrainer hat und so weiter, dass die gut ausgebildet werden, dann sage ich immer, ja, muss man nicht unbedingt immer wechseln, weil man ist ja doch nur ein Kind. Und wenn man Vater ist, oder dann denkt man auch ein bisschen, ja, muss das jetzt sein, dass der mit 15, was weiß ich, wohin geht.
Auf die Red Bull Akademie.
Zum Beispiel, ja, wobei das natürlich schon verlockend ist, das ist ja klar. Ich meine, wenn ich jetzt als 15-Jähriger, wenn ich die Chance gehabt hätte, weil hätte ich auch zu meinen Eltern gesagt, ich möchte da hingehen, das ist ja logisch. Aber ich sehe es halt immer mit, ja, auch mit der anderen Seite.
Mach weiter mit deiner Red Bull Akademie.
Was? Ich habe
Ich habe mit Jürgen schon mal drüber gesprochen, oder wir haben da ein Interview geführt, woher diese Vorliebe, diese scheinbare Vorliebe für Spieler aus der RB Akademie rührt. Das ist nämlich ja auch noch eine oder?
Ist eine Fanfrage oder was?
Naja, die Nein. wurde mir schon mal weitergeben. Frage mal an Jürgen, wenn er mal wieder bei dir sitzt, warum er lauter Red Bull Spieler holt.
Na, diese Connections, die hat man ja schon mal. Ja,
genau, das habe ich schon mal besprochen, aber du kannst es ja gerne nochmal.
Ja, natürlich hat man da die Connections, aber manchmal gibt es ja so, dass die jetzt wirklich daherkommen. Ich meine, wenn es gute junge Spieler sind, die ist da, ja, sage ich mal, wenn jemand, so wie jetzt Landshut, da haben wir ja letztes Jahr haben wir zwar den Finn Serikow bekommen, aber normalerweise werden die ja oben eingebaut, in der ersten Mannschaft.
Ja, oder die sie guten. Gehen echt nochmal
also, ans Höhe, ja. Genau. Also die, wo DNL 1 spielen, die bleiben ja normal an dem Standort und werden da auch eingebaut. Also die guten, sage ich mal. Und die anderen, ja, die können vielleicht mir auch nicht brauchen.
So sind die Ansprüche hier gestiegen, gell?
Ja, das hat nichts mit den Ansprüchen zu tun, weil man.
Die Qualität hat sich geändert, so ist es.
Nicht ja, das schon. Und ich sage halt auch, die DNL-Mannschaften, ja, durch die ganzen Regelungen in der DL, DL2, Oberliga, also das sind ja nicht, wir haben jetzt nicht so eine breite Masse an guten jungen Spielern, von daher ist da die Auswahl jetzt auch nicht so groß. Und viele gehen jetzt auch, das hast du auch mitbekommen, nach Nordamerika und versuchen ja da ihr Glück, weil sie glauben, dass sie da eher, sage ich mal, sich weiterentwickeln wie jetzt bei uns in Deutschland.
Da kann ich euch vom Elias Puhl ausrichten, mit dem ich vor kurzem eine Geschichte gemacht. Er hält nach wie vor an seinem Ziel fest, was er hier letztes Jahr geäußert hat, in 5 Jahren in der NHL. Ich habe gesagt, wir werden dich verfolgen, wie du dich jetzt machst, wie du dich schlägst in Kanada. So, ich glaube, da spielt jemand auf deine eigene Spieler- und Profikarriere an. Also da verweise ich auf die 25 vorherigen Folgen mit Jürgen Rumrich, vor allem auf die erste, wo wir ihn ausführlich als Mensch vorgestellt haben. Aber da will der Ralf Grimaldi will wissen, was kommt dir als erstes beim Stichwort Olympia in den Sinn?
Boah, das erste ist schwierig, weil es waren so viele tolle Eindrücke, wo man hat. Natürlich das erste Mal, wenn man eingeladen ist oder weiß, man ist jetzt dabei, das ist schon emotional sehr, sehr Riesensache, wenn man dann da direkt vor Ort ist, wenn man, sagen wir mal, meine ersten Olympischen Spiele in Alba will, das war ja noch so, dass mir Eishockeyspieler eigentlich gar nicht so im großen olympischen Dorf waren, sondern eher außerhalb oben in Meribel. Deswegen war das noch gar nicht so richtig, es war zwar Olympia, aber man hat es noch gar nicht so richtig mitbekommen. Bei den zweiten dann in Nagano war es schon ein bisschen was anderes, da haben wir direkt im olympischen Dorf gewohnt. Das war dann schon sehr interessant, wobei in Asien natürlich auch die Sportbegeisterung nicht ganz so ist wie dann in Salt Lake City. Das war dann wirklich schon das Beste, würde ich fast sagen, von der Stimmung her und auch vom olympischen Dorf. Also das ist einfach das Tolle, dass man halt die anderen Sportler einfach da kennenlernt, auch aus Deutschland, sage ich mal, ob es da Rodler war, der halt immer das Glück hat, dass er die ersten 2 Tage seine Wettkämpfe hat, der hat dann immer sein Gold geholt und dann hat der nur noch Party gemacht. Dann sind wir halt zum Frühstücken gekommen und der war halt schon, er ist gerade.
Ist heimgekommen.
Ist gerade so ungefähr
heimgekommen. Okay.
Ja. Nein, also das ist einfach toll.
Das Eishockey-Turnier zieht sich ja dann fast über komplette Olympiadauer. Habt ihr da trotzdem mal Zeit gehabt, in dieser Phase andere Sportarten anzuschauen? Was ist dir da besonders hängen geblieben?
Ja, natürlich. Ich habe Rodeln, Skispringen, Ski Nordisch haben wir uns angeschaut, weil das halt in der Nähe war. Eisschnelllauf auch, weil damals war die Claudia Pechstein noch, also wo ich in Berlin gespielt habe. Ja. Von dem her, war schon beeindruckend, das auch zu sehen, mal live zu sehen. Oder gerade wenn sie springen, ist schon, so wenn man da unten steht, denkt man schon, die haben schon Mut.
Und wir wollen hier diese Folge, da wir uns inzwischen in Richtung 1-Stunden-Marke bewegen, beschließen. Die Frage hätte ich auch hier gehabt. Ich weiß ungefähr die Antwort, die kommen wird, aber das ist auch von den Fans gekommen. Mit welchem Saisonziel geht ihr denn als Blue Devils in die neue Spielzeit?
Ja, wir wollen halt versuchen, dass wir in die Pre-Playoffs mindestens kommen. Und dann sehen wir weiter. Das ist jetzt das erste Ziel.
Oder wie der Sebastian Buchbisser letztes Jahr gesagt hat, die Playoffs sind auch der Klassenerhalt. Das kommt immer wieder. Jürgen, wie du gesagt hast, es ist noch ein bisschen früh, wir haben jetzt den Kader kurz mal angeschaut, aber das Entscheidende ist, was sich ab nächsten Freitag dann auf dem Eis abspielen wird, wenn es gegen Kaufbeuren dann wieder um Punkte geht. Es ist schön, dass du schon mal zugesagt hast für die Deutschland-Cup-Pause. Da werden wir dann mal auf die ersten Spiele, auf die ersten Wochen der neuen Saison blicken und vielleicht können wir dann schon eher einschätzen, wohin die Reise in dieser Saison gehen wird, auch mit Blick auf die Gegner, was sich personell bei den Blue Devils vielleicht noch getan hat oder wie sich die Mannschaft denn so schlägt in dieser neuen Spielzeit. Jürgen, wir sagen vielen Dank für deinen Besuch. Alex, vielen Dank fürs Aushelfen.
Gerne.
Ja. Und schaut's zu, am Wochenende in Rosenheim und daheim gegen Kaufbeuren und nächsten Freitag geht es dann los. Wir hören uns ab jetzt wieder jede Woche. Wir sind in der Saison für uns hier schon. Deswegen danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Servus.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.